Ja, das war also Lütz Schäufler, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, der Liedermacher und Sänger. Vielleicht kennt jemand das Lied. Ich mag ihn sehr, weil ich mit ihm auch viel unterwegs war. Das Lied, das beinhaltet ja eigentlich kein Happy End, aber es spiegelt auch schick unsere Arbeit wieder. Ich gehe seit 1976 in die Gefängnisse. Das ist etwas, Gott mir auch geschenkt hat. Kamen damals die ersten Haftentlassen zu uns nach Hause und habe ich gleich gesagt, es wird nicht so einfach. Allzu viel Hoffnung. Ja, du bist geduldig. Ja, das war also etwas, was Gott mir auch geschenkt hat, wo ich echt dankbar bin, auch diese Gefängnisarbeit. 76 haben wir angefangen in Reges Breiting. Es war damals richtig Straflager mit über 1000 Gefangenen. Heute ist Jugendgefängnis dort. Und da gehe ich eigentlich fast jeden Montag rein, kann ich dann was erzählen. Ich mache jetzt vorwiegend nur noch Jugendarbeit im Gefängnis. Es sind ja viele Jugendliche, die haben keine Vergangenheit gehabt und haben auch keine Zukunft, so bitter wie es ist. Sieht also trübe aus und wird auch nicht besser werden. Aber dann auch zwischendurch. Ja, Irene, der Dani hat es erwähnt, die mag ich sehr. Ist jemand aus Kasachstan hier? Muss ich vorsichtig sein, die kommt ja aus Kasachstan, ich sage mal, so ein räuberisches Volk, weil die Irene so veranlagt ist. Sie hat, aber das muss ich mal selber erzählen, die wäre heute Abend noch bald gekommen, aber sie ist gerade wo eingeladen mit ihrem Mann. Sie hat ein ganz bewegtes Leben und sie ist auch nach Leipzig berufen worden und sie habe ich sie auch kennengelernt. Und sie wollte mit ins Gefängnis. Ich mache es an sich nicht gerne bei jungen Mädels. Ich gehe also fast nur in Männergefängnisse, weil da die Männer meist nur abdrehen dann oder nervös werden. Ne? Irene kam damit gut klar. Das Einzige, was ich nicht verhindern konnte, sie hat also vor 10 Jahren im Jugendgefängnis einen kennengelernt. Wir sind der einzigsten bundesweite, dürfen Jungs mit rausnehmen zu Besinnungswochen. Wir führen also 10-tägige Besinnungswochen durch. Und mit Jungs aus dem Jugendgefängnis dürfen wir 4 Tage wegfahren in christliche Häuser. Mit Beamten und Sozialarbeitern. Und da war der Mike mit dabei. Das war in Brandenburg, so ein christlichen Freizeitheim. Und da hat sich in Irene verliebt. Also eigentlich bin ich dann da wie ein Schießhund, weil das Laufen passiert und ich mag das eigentlich nicht. Und der Mike ist also dran geblieben. Der ist beim ersten Mal, bei diesem ersten Wochenende wirklich Christ geworden, ganz bewusst. Das wird jetzt so lange, wenn ich es erzählen werde, das war für mich ganz hoch bewegend. Und er hatte dann ja, noch ein paar Runden drehen müssen, mehrere Therapien und hat dann vor Jahren wieder Kontakt aufgenommen. Ich will es kurz machen. Warst du bei der Hochzeit mit dabei, Daniel? Nein. Also sie haben vorher geheiratet, haben ein Kind und sind glücklich. Wer dieser mit seinem Jungs-Abschlussgottesdienst war in Leipzig, hat der Mike Zeugnis gesagt mit seinem Vater. Also ist auch ganz bewegend, das Leben von beiden. Das passiert auch. Aber ganz selten. Also ich muss sagen, das ist eine Ausnahme gewesen. Das geht auch gut. Bin ich also auch Gott dankbar dafür. Ja, Gefängnis ist etwas, was auch mein Leben auch sehr geprägt hat. Ich habe da eine unglaubliche Dankbarkeit kennengelernt. Ich habe also also über 40 Jahre gehe ich rein, mit allen zu tun, also vorwiegend Drogen, Alkoholabhängige, aber bis zu extremen Straftätern. Ich fahre also auch nach Bautzen in die Sicherheitsverwahrung. Das sind die Männer dort, die 40, 30, 40 Jahre Haftwerk haben oder wahrscheinlich auch nicht groß rauskommen. Und ich habe gemerkt, dass alles in mir drin steckt. Also wirklich von Geburt an hineingelegt worden, auch durch das Getrenntsein von Gott. Das kam nie zum Ausbruch, weil ich nicht getrunken habe, zum Beispiel. Ich bin Gott dankbar, dass mir das erspart geblieben ist oder nicht zum Ausbruch kam. Einmal, weil ich ganz jung Christ geworden bin und weil ich nicht getrunken habe. Also ich mache wirklich auch Jugendlichen Mut, so zeitig wie möglich, man kann ja dringend nicht verbieten, aber einfach aufzupassen. Und wenn man merkt, man kann schwer damit umzugehen, wirklich Abstinenz zu leben. Auch in Schuldlassen machen wir da Mut, weil das auch manchmal eine Gefahr ist, man unterschätzt es vollkommen. Ja. Ich werde mal zwischendurch ein Stück von der Arbeit erzählen, auch was es für eine schöne Arbeit ist und die auch wirklich Freude macht. Und das Zweite ist, was Daniel sagt, auch am Anfang, das Wort passt dazu. Ich bin Gott echt dankbar, wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich diese Arbeit nie machen. Weil das eine Arbeit ist, die auch Nerven kostet. Also wenn man da keine Kraftquelle hat, hält man nicht durch. Und man darf nicht mit Erwartungen rangehen. Ich habe mein Leben, gibt es ein paar Verse, die haben mein Leben extrem geprägt. Ich bin ganz jung Christ geworden. Ich hatte im Erzgebirge einen ganz tollen Prediger, der war von Beruf Müller, großer, kräftiger Kerl, Fritz Uhlert, und der hat gepredigt, und seine erste Evangelisation, da war ich mit 16, 17 Jahren dabei, da hat er gesagt, wenn der Bibel steht, Jona hätte den großen Fisch verschluckt, er würde das glauben, weil es in der Bibel steht. Umgedreht steht drin, der Fisch hat den Jona verschluckt, viele kennen ja die Geschichte. Und wenn drin steht, der Jona hätte den großen Fisch verschluckt, er würde das glauben, weil es in der Bibel steht. Den Satz habe ich mal gemerkt. Das war für mein Glaubensleben entscheidend. Bei Gott gibt es nichts, was unmöglich ist. Und wenn es noch so unwahrscheinlich klingt. Und das zweite große Erlebnis, es gibt ganz viele, aber die kann ich nicht alle aufzählen, habe auch viele vergessen. Ich habe in Leipzig angefangen, 1974. Ich habe es gestern meinen Kindern nochmal erzählt, gerade meiner Frau. Wir haben immer jedes Jahr Jahresfest. Dies Jahr ist 126. Und beim ersten Jahresfest hat der alte Leiter der Blaue Kreuzarbeit im Osten, das war Dr. Siegfried Stark, das war der Jurist gewesen, der hat in den 60 Jahren diese Arbeit aufgebaut. Da hat er gesagt, öffentlich, wenn in der ganzen DDR im ganzen Jahr ein einziger frei wird, war es ein erfolgreiches Jahr. War ich erstmal ein bisschen bestürzt, weil ich bin ja nicht so angetreten für einen im ganzen Osten. Ich habe begriffen, worum es geht. Es geht nicht um Massen. Es geht um die eine Person. Erstmal ist es biblisch, steht da drin, wenn einer Buße tut, ist Freude im Himmel. Ja. Das war der nächste Satz. Na, so habe ich auch angefangen zu arbeiten. Es geht nicht um viele. Es geht um die eine Person. Das heißt, ich gehe mit keinen Erwartungen an die Arbeit. Nur klar freue ich mich, habe auch Vorstellungen. Da kann ich nicht enttäuscht werden. Ich habe in den Jahrzehnten, ich war genau 45 Jahre im Dienst gewesen, bis jetzt so viel Todesfälle erlebt. Wirklich Menschen, die gestorben sind, viele sind verreckt, muss ich wirklich sagen, auch gerade durch Drogen. Wir haben eine extreme große Drogenszene in Leipzig oder hier im Kreis auch. Machen wir auch im Landkreis auch Besuche, auch gerade durch Christel. Habe viele kaputt gehen sehen. Es ist oftmals ein sinnloser Tod. Ich habe damit leben gelernt, sonst würde ich nicht überleben oder hätte nicht überlebt, aber es ist sinnlos. Aber das andere ist viel schöner, dass wir erleben, das kann man nicht in Zahlen ausdrücken, das mache ich ab. Deswegen auch mit Statistik immer Probleme gehabt, die frei geworden sind. Und wirklich die hoffnungslos sind. Also ich kann euch da Beispiele erzählen, da kann man nur, da merkt man, dass Gott auch lebt und dass es Wunder heute noch gibt. Also bin ich auch angetreten und es hat auch mein Leben, hat auch Gott so bestätigt. Und er schickt uns auch Menschen in den Weg, die wirklich auch hoffnungslos sind. Marie kennt ja ein Stück unserer Arbeit. Ich sage jetzt keinen Namen, wenn man den Namen im Internet anklickt, da kommen sofort viele Seiten von vor 20 Jahren. Er war einer der schlimmsten Verbrecher. Zuhälter, ganz extrem gewalttätiger Mann. Ich bin mit ihm eng befreundet. Ich kenne seine Vergangenheit und seit Jahren kommt er zu uns. Er versucht, viel Gutes zu tun. Er will das, was er angerichtet an Leid, abarbeiten oder Gutes tun. Das geht nicht. Man kann sich vieles nur, man kann für Gutes tun, das stimmt schon, aber man kann also nur Vergebung annehmen und neu anfangen. Er hat mal gesagt, da war, also Jakobstraße, meine Gemeinde, mal zum Gottesdienst kam und zum Schluss, und da habe ich unseren Pastor vorgestellt. Und da habe ich unseren Pastor, ist er der Philipp, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, Philipp Buskamp, noch ziemlich junger Pastor, also da noch ausbaufähig ist. Und ich sage, Philipp, da will ich einfach kein Christ werden. Und da, junger Pastor, da wird man dann noch ein Stück größer. Und ja, ging er hin. Und da hat er im Klippen da gesagt, seine Schuld ist so groß, die kann das Kreuz nicht tragen. Hat er erkannt. Jetzt ist er so weit, dass er also, er geht zur Therapie. Zur christlichen Einrichtung. Ja, nichts. Also ab 1. Mai ist er frei. Man kann von ihm nur beten. Es gibt so kleine Begebenheiten. Er wollte keine Bibel haben. Und er hat so ein riesen Auto gefahren, was eben solche Personen eben dann fahren. Man fällt er dann gleich auf. Und das ging kaputt. Und dann musste in irgendeine Werkstatt und beim Rausgehen gibt der Chef eine Bibel mit. Eine Gideon-Bibel. Siehst du da? Ich mache mir Gedanken, wie man die in der Hand trägt. Die hat ihn der Chef geschenkt. Ich habe ihm dann von Zacharias erzählt. Wie er frei geworden und Christ geworden ist und wir eben versuchen, auch vieles gut zu machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, und heute ist auch so ein Erlebnis. Ich habe überlegt, ich wusste gar nicht, wie der Gottesdienst läuft. Ich mag Vorbilder, die prägen bis heute mein Leben. Und ich liebe das Alte Testament, weil ich mich da immer wieder finde. Und da ist wirklich eine Frau mir ans Herz gewachsen. Eben sind die Frauen, es gibt da so einen schwachsinnigen Satz, da sagen ja viele, Frauen sind das schwache Geschlecht. Also eine Ehefrau hat dann für Töchter, ist der Satz hinfällig, ja. Also ich habe also nur starke Frauen. Und da habe ich in der Bibel gemerkt, dass viele Frauen starke Frauen waren. Und eine ist die Rahab. die Hure Rab. Ich will einfach mal das Thema anreißen. Ich bin vor kurzem gebeten, einen Hausbesuch durchzuführen bei einer Person, die in Stüdje wohnt. Da habe ich überlegt, Stüdje, welcher Mensch wohnt in einem Stüdje? Fitnessstudio. Gut, das kenne ich nicht von drinnen, sowas. Bin ich hingegangen, ich habe mich ein bisschen gewundert, es war alles in Rot gewesen, da rosa Lampen an und hängen Haufen Zeug rum. Da habe ich gesagt, was ist denn das hier für Stüdje? Da wurde ich also ausgedacht, das war so ein, wie heißt es, SM-Stüdje. War also eine Domina. War ich noch nicht drinnen gewesen da. Und ich habe der Frau dann erzählt, es gibt für dich, sagen wir so, ich habe so gesagt, wenn ich da helfen soll, dann gibt es nur einen radikalen Aufstieg. Anders habe ich einfach nicht die Zeit dazu, jemanden zu überreden, auch gesund zu werden. Das ist nicht mein Auftrag. Und habe ihr das angeboten. Die ist ausgestiegen jetzt. Wollte eigentlich heute Abend kommen, aber sie wollte mit eigenem Auto kommen, dass sie eben ihre Zeit abbauen kann. Ist in Ordnung, ja. Aber sie geht jetzt wieder in eine christliche Einrichtung, wartet bloß auf einen Therapieplatz. Ich habe vor so einer Frau in Wahnsinns Achtung. Für jeden Suchkranken, der den Mut hat, auszusteigen, habe ich Achtung, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Wenn man 10, 12, 15 Jahre oder 20, 30 Jahre getrunken hat und dann plötzlich Abstinenz leben soll, das ist ein wahnsinnig schlimmer Gedanke. Oder Drogen aufzugeben, hat das Leben geprägt. Oder so ein Leben aufzugeben, wovon man gut gelebt hat. Ich habe Achtung vor so einer Frau, vor so einer Person. Ja, und da ist mir die Rahab eingefallen. Ich denke, dass viele auch die Geschichte kennen aus dem Alten Testament. Ich mag sie sehr. Einmal bin ich Fan von Josua, das bin ich ganz ehrlich, mir gefällt dieser Mann, der ja bei Mose groß geworden ist, war Heeresführer, der hat also viele große Sachen mit Mose erlebt, auch wie Gott das Volk bestätigt hat, auch bei Kämpfen. Er hat erlebt zum Beispiel, wo es ging um die Amalekiter, was Gebetsgemeinschaft ausmacht, wo Mose gebetet hat, da haben die gesiegt. Und wo er seine Arme sinken ließ, haben sie verloren. Da hat man dann Aaron und Hur haben dann ihn gestützt. Das ist so ein Hinweis auf Gebetsgemeinschaft, was Gebetsgemeinschaft ausmacht. Aber auch dann dieser Kampf. Und er hat auch auf Mose aufgeblickt, hat ihn als Vorbild gehabt. Und dann kommt ja die letzte Wegstrecke, wo also der Mose auch ihm diesen Stab übergibt. Ich weiß nicht, was in den Josua-Vorgang ist, aber ich kann mir vorstellen, ich bin damals 74 in Leipzig angetreten. Mein Vorgänger war alter Bergmann, das war eine Autorität, da hat sich keiner getraut, was zu sagen. Und ich war 24 Jahre alt. Wenn man so einen Vorgänger hat, da könnte man schon nicht schleudern. Aber ich muss sagen, er ging auch gleich weg, wo ich angefangen war, dann weggezogen. Das war das Gute für mich. Aber wenn man so einen hat, der vorher da gewesen ist, das ist schon eine Herausforderung, wenn man jung ist. Josua hat angefangen, und viele kennen ja auch gerade das erste Kapitel, da geht es um die Verheißung, wo Gott sagt, weil er mit ihm ist, braucht er keine Angst haben. Oder dass er mit ihm zur Seite steht, egal was kommt, und dass er also auf der Siegerstrecke ist, wenn er mit Gott geht. Und macht ihm Mut, auch dran zu bleiben. Ja, und dann kommt ja dieser erste Auftrag an die Kundschaft. War ja im Gespräch gewesen auch. Also sie sollten ja Jericho einnehmen, das war dieser Befehl Gottes. Ich habe derzeit mit Allergie ganz groß zu tun, entschuldigt bitte. Es geht also auf die Stimme bei mir. Und hatte zwei Kundschafter losgeschickt, die Stadt auszukundschaften. Ich will, ist der Text allgemein bekannt oder? Lese ich doch Stück für Stück, ja. Ja. Und Josua, ich habe also die Elberfelder Bibel, und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte: Geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure, ihr Name war Rahab, und sie legten sich dort schlafen. Das ist für mich schon das Erste, wo ich also sprachlos bin. Gott macht ja keine Fehler. Gott macht also Maßarbeit. Ich kann dir auch aus meiner Arbeit unheimlich viel erzählen, wie Gott also auch mich geführt hat. Also das kriegt man gar nicht hin, wenn ich plane. Also ich persönlich, ich bin ja, wie gesagt, Irene, ich bin sehr vorbei, hat sie immer gesagt, oder Praktikanten. Ich bin also da ein bisschen neben der Spur. Ich würde das nie hinkriegen. Aber Gott macht Maßarbeit. Das waren zwei Juden. Die wären nie in ein Haus einer Hure gegangen, wenn sie es gewusst hätten. Undenkbar. Aber wie Gott auch da Wege ebnet. Also ich kann euch da auch viel erzählen, wie Gott Maßarbeit gemacht hat. Dass ich zur rechten Zeit dort war, auch wenn ich vorher woanders gewesen bin, hat nicht geklappt und plötzlich war es dort geplant gewesen. Also Gott macht keine Fehler. Und es war auch hier so geplant. Ja, das haben also die in Jericho mitbekommen, auch der König dort. Und die haben also auch Soldaten hingeschickt zu der Rahab. Und die hat die beiden auf dem Dach versteckt und hat die belogen. Sagt, die sind schon weg und sie wissen nicht genau, wohin, geht immer hinterher. Vielleicht ein paar Sätze zu der Rahab. Also einmal ihre äußere Stellung. Sie lebt in einer dem Untergang geweihten Stadt, die auch diesem Gericht Gottes verfallen war. Das war bekannt, dass Jericho vernichtet werden sollte. Das haben die gewusst, das steht auch weiter unten drin. Sie lebte inmitten eines ungläubigen Volkes. Und sie war eine Heidin, das heißt, sie lebte außerhalb dieser Bündnisse Gottes. Gehörte nicht dazu, das hat sie begriffen. Das Zweite war gewesen, sie war moralisch gescheitert, sie war eine Prostituierte. Und diese verdorbene Natur kam wieder zum Vorschein. Sie kannte wahrscheinlich jeden Mann oder viele Männer in der Stadt. Und trotzdem ist sie gemieden worden. Da steht drin, weiter unten, sie lebte an der Stadtmauer. Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso, aber man kann sich vorstellen, dass so eine Frau nicht in der Stadt geduldet wurde. Wir gehören in die Jakobstraße. Ich weiß nicht, wer kennt die Jakobstraße? Daniel, kennst du? Ich bin aber der an der Tür vorne steht. Ich bin also der die Leute begrüßen oder entlässt oder... kommen ja sehr viele Alkoholiker, also wenn sie dort unruhig werden, greife ich auch mal ein. Was ich immer mache, wenn neue kommen, schicke ich immer die ersten rein. Ist also ähnlich wie hier, die sind meistens leer oder nicht so besetzt. Wir sind eine sehr große Gemeinde. Ich schicke sie immer die erste Reihe. Einmal gehören neue immer ganz nach vorne. Das Zweite ist, man geht also nicht so schnell raus, wenn man vorne sitzt. Und die Gemeinde muss nicht dauernd umdrehen, wenn neue kommen. Da guckt man eh nach vorne. Neue gehören immer in die erste Reihe. Und Suchtkranke, grundsätzlich, das habe ich ganz schnell begriffen, Menschen, die am Rande leben, das ist unser Auftrag, sie reinzuholen. Das haben wir dann bei der Rahab auch sehen, dann später. Ja, sie wohnte am Rande der Stadt, ausgegrenzt, obwohl sie sehr bekannt war. Ja, sie hat also die beiden Männer versteckt. Ach so, so weit war ich ja gar nicht. Also einmal moralisch gescheitert, das zweite unfähig, sich selbst zu ändern. Es steht nicht viel da über der Rahab, aber ich kenne manch einen, ich habe so eine treue Fangemeinde, ich betreue also welche 30, 40 Jahre, die kriege ich einfach nicht los. Es sind immer noch teilweise ja, drauf. Ich weiß aber um die Kämpfe, die manch einer kämpft, aus eigener Kraft. Und bei den Alkoholikern ist das Verhängnisvolle, man will es ja nicht wahrhaben. Dauert ja manchmal 10, 12, 15, 20 Jahre immer abhängig ist, beziehungsweise immer selber merkt. Das merken immer die Partner erst. Ich habe gerade vor uns mit jemandem gesprochen, die kennt Marie auch sehr gut, aus Engelsdorf. Die Eltern trennen sich jetzt. Die Mutter zieht aus, sie ist bei uns angestellt, Anna. Der Vater ist rückfällig geworden und es geht nicht mehr anders. Er war viele Jahre wirklich frei gewesen, auch Christ, und ist rückfällig und belügt sich ein anderer selber. Und die Mutter sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich ziehe es aus. Finde ich einen mutigen Schritt und finde es auch in Ordnung. Das bringt ja nicht, wenn man es da nur androht. Viele belügen sich selber und machen sich was vor und den anderen und können sich selber nicht ändern. Aber ich kenne auch ganz viele, die eben auch selbst versuchen, um wieder rauszukommen. Und Rahab war nicht in der Lage gewesen, die Stadt zu ändern oder die ganze Situation. Sie kam mit den beiden Männern ins Gespräch und mir gefällt einfach auch das Gespräch zwischen den zwischen der Rahab und den Männern. In Vers 8 steht hier, aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, das war das Erste, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Sie hat von diesem lebendigen Gott gehört. Sie kannte nicht persönlich, aber wusste, da gibt es einen Gott, der unheimlich viel Macht hat. Und dann zählt sie ihm aus, auf, was sie auch gehört hat, wie der also auch Völker vernichtet hat. Und wie viele Bewohner des Landes auch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, hier ist das Beispiel von den Schiffswerken genannt, als Ägypter sie verfolgt haben, oder wie sie eben auch Völker vernichtet haben. Ja, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und so schwört mir nun beim Herrn, ich muss doch bitte hochnehmen, beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meine Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Das war die Chance, die Rahab ergriffen hat. Ich kann auch jetzt wieder Beispiele erzählen aus der Arbeit, wo Menschen auch das wirklich so zu mir kamen, sagen wieder, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir erleben es im Gefängnis, wo wir ins Gespräch kommen oder anfangen zu beten. Und der Mike von Irene, der Mann, wir waren in Zagelsdorf, das ist, ich weiß nicht, wie man kennt, oben in Brandenburg, Missionswerk Zagelsdorf, zu einer Wochenendfreizeit mit 6 Jugendlichen aus dem Gefängnis, Sozialarbeiter und Beamte und eine Staatsanwältin war dabei. Die wollte einfach uns kennenlernen. Du kennst wohl persönlich Zagelsdorf, oder? Ja, kennst du auch den Helmut Tiefenbach noch? Den kennst du doch, ja. Da ist er nicht mal oben, das weißt du ja. Und der Helmut ist ein Pfarrer, so eigentlich wie er sieht, also kein Pfarrer aus, lange Haare, und man denkt, da kommt gerade unser von der Brücke her. Und da hat der Name das Zeugnis gesagt. Und ich weiß nicht, ob die weiß, wie er Christ geworden ist. Der hat ja gekifft und 80 Jahren Bomben gebastelt und ist Christ geworden im Wald. Und das hat er erzählt. Da fiel dabei auf die Knie und riss die Arme hoch. Und da hat die Staatsanwältin das Volk mal abgedreht. Und die hat gedacht, man ist eine Sekte. Die hat verboten, den Jungs zu unserem Veranstaltung zu kommen. Und abends hat der Helmut, man hat ja Nordkorea-Arbeit gemacht, Kinderarbeit, und hat dann von Nordkorea berichtet. Und die Jungs durften nicht mitkommen, weil die wussten ja, es ist nicht besser, und sagt, Mensch, das ist eine Sekte, da kann man die nicht hinschicken. Und der Mike hat sich weggeschlichen und kam zu uns rüber. Ich sage noch zu ihm, Mike, du darfst doch gar nicht bei uns sein. Und da hat er wirklich gesagt, da geht es um mein Leben, nicht um das Leben von der Frau Staatsanwältin. Und wir haben dann noch, war ein Riesenkreuz vorne, da kennen Sie auch den Gottesdienstraum mit dem Kreuz vorne, da haben wir gestanden und wollen gerade Gebetsgemeinschaft halten. Und das sagt, oder wir haben gebetet, da sagt der Mike, ich will Christ werden. Finde ich ganz toll, aber bin ich nicht gewohnt, so eine direkte Frage, so vor allem. Ich kannte ihn auch gar nicht weiter. Und er sagt mir, ja, gerne, jetzt. Und da ging er auf die Knie und hat gebetet. Hat auch gesagt, er hat auch gar nicht, das kann man nicht planen. Er hat auch gar nicht richtig begriffen, wie das passiert ist. Das war sein Anfang gewesen für ein neues Leben. Er ging auf die Knie und hat gebetet und ist frei geworden. Er hat noch eine Weile im Gefängnis bleiben müssen und dann hat er eben dann 3 Therapien gebraucht. Ist ja bei jedem noch unterschiedlich. Und heute ist er eben mit Irene verheiratet. Und das ist ein Wunder, das kann man nicht machen. Und die Rahab hat es begriffen. Das ist ihre Gelegenheit. Und ich habe so gesagt, ich habe also viele sterben sehen und eine junge Frau, die hat sie besucht, die Simona. Die kommt auch aus einem Rotlichtmilieu, die war also auch eine sehr gut verdiente Prostituierte gewesen. Und sie hat dann durch Christel Herzfehler bekommen. Christel geht also wirklich aufs Körperliche, also geistig verblödet man langsam. Und die hat, wie sagt man da, mein Herz?
Herzversagen,
ja. Und sie hatte nur noch am Ende 9% Herzleistung gehabt. Wir haben sie mehrmals Gang ausgebracht, mit Notdienst, alles mögliche, immer wieder abgehauen. Sie war auch in Elbingerode gewesen, wieder abgehauen. Ich habe sie eigentlich gemocht, weil die hatte eine Sehnsucht gehabt, ist unglaublich. Ich habe sie ja 2-3 Jahre haben sie begleitet, aber wir haben gemerkt, wir haben nichts erreicht. Und dann ist sie dann früh wirklich dann nochmal mit Notdienst ins Krankenhaus und ich habe sie dann besucht und da hat der Arzt gleich gesagt, Kappler, hier kommt ihr nicht wieder lebend raus. Ich war dann zu einer Besinnungswoche gewesen und da rief mich dann, sie war dann ins Herzklinikum verlegt worden, Herzzentrum verlegt worden. Und der Arzt rief mich noch an, Herr Kappler, sie liegt also im Sterben. Und da haben wir noch Irene hingeschickt, den Mike, aber auf dem Weg hin, so ist sie gestorben. Ich weiß, wo es die letzte Begegnung war gewesen, im Diakonissenhaus noch, und da war das Letzte, was sie mir sagte, Dieter, hat mich Gott lieb. Und das konnte ich wirklich ganz froh auch bejahen. Sie hat auch kurz vor eine Bibel geschenkt bekommen von der Krankenhausseelsorgerin mit einer ganz liebevollen Karte. Also ich gehe davon aus, und das weiß ich, dass wirklich noch gerettet worden ist. Und da fällt mir rein. Und das zweite Wunder ist, das kann man ruhig mal sagen, der Ronny, ja. Der hat 7% Herzleistung gehabt, ja. Also der war noch schlimmer. Und der ist gesund geworden. Ohne irgendwelche große medizinische Leistungen, kann man das so sagen. Aber da hatte Maria auch einen großen Anteil dran in dem Mann. Jetzt hat er über 40% da. Ja, also was nicht möglich ist, das Herz ist wieder, und der braucht auch nicht mehr, der hat ja so einen Defibrillator gehabt, wie das heißt, und einen Herzschrittmacher hat er noch, oder was? Ja, also und das ist wieder Wunder, die andere ist gestorben dran und er ist frei geworden, hat sich vor 1,5 Jahren taufen lassen oder vor einem Jahr. Ja, ja. Das macht Gott, wo der Mensch wirklich am Ende ist. Und das habe ich erlebt, wo ich wirklich am Ende bin, Manchmal muss ich denke, dass Gott über mich auch schmunzelt. Also Dieter, du bist ja der ganz Große, der ja losmacht und viel weiß und zeigt mir offen meine Grenzen auf. Ich kann da wirklich auch ganz tolle Beispiele erzählen. Das bringt Gott fertig. Entscheidend ist, dass die Person, das sage ich jeden Tag drauf, ich muss sie nicht überreden. Ich bin auch kein großer Prediger, auch kein großer Redner. Oder diskutieren gleich gar nicht. Ich habe auch kein großes Allgemeinwissen. Mir ging es nur darum, dass ich das, was ich brauche, dass ich das weiß. Ich lasse mich auch keine großen Diskussionen ein, weil ich aber dann, das geht daneben bei mir. Aber ich weiß, worum es geht. Sag euch drauf, du kannst mit Gott selber ins Gespräch kommen. Ich möchte euch auch Mut machen, auch so mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Probier es doch selber aus. Ich überrede dich doch hier nicht, die Zeit habe ich gar nicht. Probier es selber. Und ich habe wirklich erlebt, dass Menschen niedergeniet haben und haben gebetet. Vielleicht doch noch ein Beispiel. Wir hatten eine junge Alkoholikerin, Anfang 40, die hat erst jeden Tag 2-3 Flaschen Wodka getrunken. Die 0,7er Flaschen. Also wenn ich sie weggebracht habe nach Eibingerode zur Entgiftung immer, habe ich immer Flaschen mitgenommen. Einfach, dass sie körperlich durchhält, wegen Entzug. Ihr Partner war ein Missstück, ich sage es mal auf Deutsch. Das hätte ich schon bald mal reingehauen, der war unmöglich gewesen. Und ich habe auch dann gesagt, ich war in Eibingerode gewesen und ich habe ihm gesagt, sag ich drauf, ich komme nie wieder auf diesen naiven Gedanken, mich jemals anzurufen. Du streichst meinen Namen aus deinem Gedächtnis und ich streich deinen Namen aus meinem Telefonbuch. Habe ich gemacht. Ich habe mein Telefon und seinen Namen und Telefonnummer gestrichen. Es sei denn, du meinst es ehrlich. Ich war da wirklich am Ende gewesen, bin ich ganz ehrlich, und wollte ihn auch nicht wiedersehen. Genau ein Jahr später hat er angerufen. Sagt Dieter, weißt du noch, was ich bin? Klar wusste ich, wer er ist. Ich kann nicht mehr. Und in der Regel mache ich die Betten aus. Wir arbeiten ganz eng mit Eibingerode zusammen. Da ist einfach losgefahren. Das geht eigentlich gar nicht, weil die Betten nicht einfach so da sind. Er hatte noch Haufen Psychosen gehabt durch seinen Christelkonsum. Ist dann erstmal in Halberstadt gelandet, da hat eine Polizei von der Straße aufgefischt und dann nach Wernigerode Intensivstation. Er hat mich dann nachts einfach angerufen. Jedenfalls ist er am nächsten Tag nach Eibingerode gekommen und begegnet am zweiten Tag eine Diagnose. Ich weiß nicht, kennt jemand Eibingerode? Ist ein Diagnosemutterhaus im Harz. Also ich fahre dort seit 76 hin. Eine Diagnose. Und die beten zusammen. Das war das Erste. Ich habe ihn ein paar Tage später besucht, da hat mich im Arm gesagt, jeder bitte, vergib mir. Das war das erste Begegnung noch über ein Jahr. Hat dann im Bibelkurs mitgemacht, ist Christ geworden und am 8. Januar dieses Jahr sich taufen lassen. Also jedenfalls, ich weiß nicht, ob der 8. Januar Sonntag war, jedenfalls war es Sonntag Anfang Januar. Und jetzt ist er in einer großen Einrichtung, in christlichen Einrichtung nochmal zur Nachsorge. Das ist für mich ein Wunder. Da habe ich auch gemerkt, ich bin einfach am Ende und ich dachte, manchmal, Gott, schmunzelt aber eins, sagt dir, jetzt fangen wir erstmal richtig an. Dann kannst du mal sehen, wie man das macht. Das ist Gott. Bitte geht auch mit Leuten so ins Gespräch oder wenn ihr jemanden kennenlernt, ich mache auch Mut, auch Leute anzusprechen, die man sagt, die sind eigentlich ausgegrenzt oder die, man hat Bedenken auch, die anzusprechen. Macht es einfach. Viele warten drauf. Ja, bei der Reihe war es so gewesen, ihr habt keine Uhr, ja. Aha, gut. Ja, auch ich habe eine Taschenuhr. Ja, die Rab hat sich das Versprechen von den Männern geben lassen. Die hat es als Chance ergriffen und hat alles investiert. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Und da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Ja, und dann gibt es noch einen Tipp, wo sie hingehen soll. Und dann sagten die Männer noch einmal, da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinem Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur an das Fenster binden. Da steht also bei einer Übersetzung rote Schnur. Das ist für mich ein Wahnsinnsbild auf das Blut Jesu. Die sagen, das soll das Zeichen sein. Du hängst einfach, lässt die Schnur draußen hängen, mit dem du uns zum Fenster rauslässt. Daran werden wir das Haus erkennen. Die hat es gemacht. Und das nächste war gewesen, alle, die sie mit reinholt, die bleiben am Leben. Die Rab ist dann aktiv geworden, sofort am Anfang schon. Das war für sie der Beginn eines neuen Lebens. Die wusste ja nicht, wie es kommt, aber sie wusste, es geht für mich gut aus. Sie hat sich daran festgehalten. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht angesprochen worden ist, wieder uns drinnen und vielleicht ist auch belächelt worden. Da hat sie gesagt, Mensch, komm einfach rein, die Stadt geht unter, das haben sie ja gewusst. Haben sie vielleicht lustig gemacht, ich weiß es nicht. Aber sie hat dann festgehalten. Und alle, die in dem Haus waren, das wird ein paar Kapitel weiter beschrieben, sind wirklich gerettet worden. Ja, ein paar Kapitel weiter kommt dann dieser Angriff, und das müssen wir selber nachlesen, das ist ganz toll auch gemacht. Hat ja Gott selber auch die Stadtmauern zusammenbrechen lassen. Und dann kommen hier Verse, die sind so ganz entscheidend. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silberjoch und so weiter. Und dann im Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und hier kommt ein ganz entscheidendes Wort. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. Das habe ich gar nicht gleich begriffen. Da ist das Wort mitten das entscheidende Wort. Am Anfang wohnte sie am Rande der Stadt, an der Stadt mal ausgegrenzt, verachtet, oder sie ist wahrscheinlich auch nicht öffentlich erwähnt worden, oder man hat sie nicht groß ins Gespräch gebracht, weil sie wussten, was sie gemacht hat. Und nachdem sie auch dieses Erlebnis mit Gott hatte, ist sie mitten in das Volk reingeholt worden. Sie wohnte mitten in dem Lande, mitten in dem Volk Israel. Und sie gehört auf einmal mit dazu. Ich habe ja, sind beide schon tot, ganz tolle Schwiegereltern gehabt. Also das waren für mich auch große Vorbilder. Mein Schwiegervater war Laienprediger gewesen, ein ganz tiefgläubiger Mann. Und er hat behauptet, das steht nirgendwo drin, sie hat wahrscheinlich, ihr Mann, die hat dann später einen Fürsten von Israel geheiratet, der hieß Salmon. Er vermutet, das war einer von den beiden Kundschaftern. Warum nicht? Sie war eine hübsche Frau gewesen und Liebe auf den ersten Blick, kann ja passieren, auch sowas gibt es ja. Irene und Mike ist ein gutes Beispiel. Also, da beginnt eigentlich eine Segenslinie und die geht länger wie das Leben vorher. Das merke ich immer in der Arbeit. Selbst wenn man noch älter ist, sagt, du kannst Menschen zum Segen werden. Bei Gott spielt die Zeit keine Rolle. Wir hatten vorher von einer unserer Helferinnen ist der Mann gestorben an Krebs, der von Gott nichts wissen wollte, hat bewusst abgelehnt. Großer, starker Mann, ist dann krank geworden. Wir haben dann ganz viel besucht und haben versucht zu begleiten. Und klar, macht man Mut, und wir haben auch gebetet. Er ist die Nacht vor seinem Sterben Christ geworden. Und sein größtes Anliegen war gewesen, er wollte keinen Pflegefall werden, 48 Jahre. Ich habe dann noch für ihn was kaufen wollen, und dann rief seine Frau, Dieter, brauchst du nicht, komm da. Dieter hieß auch, Dieter ist heimgegangen. Er saß Mittag mit seiner Frau, Mutter und seinen zwei Kindern zusammen und ist ganz ruhig eingeschlafen. Und die Nacht vor hat er wirklich die Hände gefallen und hat gebetet. Also wie Gott wirklich hat die Krankheit kommen lassen bis zum Sterben, wo er sein Leben ihm übergeben hat. Na klar kann man sagen, es wäre schön, wenn er noch gelebt hätte, jetzt weiter, und wäre Menschen im Segen worden. Aber darum geht's nicht. Das Entscheidende ist nicht das Leben hier auf der Erde. Hier kann man alles vorbereiten für später. Die Ewigkeit ist entscheidend. Und das war bei der Rahab auch so gewesen. Jetzt begeht hier auch ein Weg für sie, da ist Wahnsinn. Da hält er bis heute an. Ich will es bloß mal anreißen. Also einmal, die Hilfe kam von außen. Sie selber konnte nichts mehr dazu beitragen. Sie konnte nur abwarten und hoffen, dass es auch wirklich so auch passiert, wie es vorher gesagt worden ist. Sie selber konnte keine Pläne fassen. Und diese Rettung erfolgte als Gnade, nicht als Verdienst. Das ist ganz entscheidend. Wir können noch so viel in die Waage werfen, das bringt nichts. Wieder ein negatives Beispiel. Ich habe eine Frau 17 Jahre begleitet, die hat 25 Jahre Haft bekommen wegen Mord. Die derzeit war lebenslänglich 25 Jahre. Und 17 Jahre habe ich sie begleitet. Sie hat auch viel Leid angerichtet. Da war damals, ich glaube 2000 rum, war dieser Tsunami gewesen, war das 2000 etwa. Diese große Flut, da wollte ich hin. Ich sagte, ich würde gerne Gutes tun und meine Schuld abarbeiten. So, das geht nicht. Man kann Gutes tun, aber nicht Schuld abarbeiten. Sie ist kein Christ geworden. Sie hat auch sich geweigert, eine Bibel zu nehmen, und sie wollte kein Kreuz aufhängen in der Zelle. Und da ist was passiert, und das hat mich ganz sehr gefreut. Im Gefängnis gibt es ja keine Gardinen. Gitter. Und wenn die Sonne am Tag geschienen hat, hat das Gitter an der Wand wie ein großes Kreuz. Und das konnte sie nicht wegmachen. Sie konnte keine Gardinen vor. Wir haben oft darüber gesprochen, habe auch dann auch manchmal geschmunzelt und sage, Simone hieß, das geht nicht. Das Kreuz ist immer da. Ja, sie ist dann einen Tag vor Heiligabend ist entlassen worden. Das ist für mich unverständlich. Ich habe sie dann in die Wohnung gefahren. Man kann ein Mensch, der 25 Jahre Haftweg hat, nicht einen Tag vor Heiligabend entlassen. Sie ist ein paar Wochen später gestorben, aber nicht durch Selbstmord, sondern durch einen Unfall. Es hat mir schon leid getan, ich habe sie sehr gemocht. Also er hat bewusst die Hilfe abgelehnt, obwohl es war eigentlich nur ein Gebet angeboten, sie wollte es nicht. Ja, die Rahab hat es angenommen und es geschah durch diese rote Schnur, dieses Bild auf Jesu Blut. Ja, diese rote Schnur schützte sie und gab ihr auch Gewissheit, sie hat sich dran geklammert. Sie hat auf das Wort der beiden Kundschafter sich verlassen und sie hat erlebt, wie Gottes Wort wirklich Wahrheit geworden ist. Kann man ja ausprobieren. Gott steht jetzt sein Wort. Und sie hatte auch diesen Rettersinn bekommen. Sie hat also Leute mit versucht, ins Haus reinzuholen. Die Familie hat es geschafft. Jeder, der zu uns kommt und wirklich auch anfängt, Christ zu werden oder mit Jesus anfängt, machen wir Mut, gleich aktiv zu werden. Also wir laden immer zum Zeugnis ein, auch anderen Mut zu machen, dass es sich lohnt, aufzuhören, auch wenn es schwer wird. Oder wir werden bei uns auch ganz schnell Blaukreuz-Mitglied. Da ist eine Bedingung, ein Jahr Abstinenz, da kann man Mitglied werden und man muss Christ sein. Ja, und dann ist das Nächste, was bei Rahab passiert ist, danach folgende Segen. Die hat dann geheiratet und hat einen Sohn bekommen. Weiß jemand, wie der Sohn heißt? Kennt ihr alle. Ich habe es auch bis dahin nicht gewusst. Das war der Boas gewesen. Der Boas, der die Ruth geheiratet hat. Und von der Ruth gibt es ein Buch. Das war der Sohn von der Rahab gewesen. Und der Boas war ein Fürst von Israel. Diese Hure Rahab, verachtet, ausgestoßen, wird auf immer Frau eines Fürsten. Und der Sohn wurde Fürst. Und die Schwiegertochter war die Ruth, von der ein Buch geschrieben ist. Oder ihr Buch. Und so geht es in der Bibel weiter, das ist Wahnsinn. Einer der Ur-Urenkel ist der König David, hat mit Rahab begonnen, diese Segenslinie. Ich sage wirklich jedem, das sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was auf dich zukommt, wenn du dich mit Gott einlässt. Probier es einfach mal aus. Also da habe ich auch, das ist ja schön, wenn man 40, 50 Jahre auch dabei ist in dieser Arbeit, bin ja 52 Jahre dabei, das kann man auch verfolgen, sage ich. Ich habe manchen gesagt, ich treffe, woher wissen die, dass du in 2 Jahren mal hier vorne stehst und selber predigst. Oder ich bin ja viele Jahre, über 2 Jahrzehnte, jeden Tag im Gefängnis gewesen, alleine in der Straße. Und hatte Unmengen Gespräche gehabt. Ich habe mit denen auch gebetet. Ich habe ja auch, da bin ich ganz stolz, kenne Sozialarbeiterausbildung. Man hat mir das einfach anerkannt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe die Freiheit gehabt, auch von Jesus zu erzählen. Also ich habe auch nie einen Unterschied gemacht oder getrennt. Jetzt ist das, was ich als Sozialarbeiter leisten muss. Und jetzt kommt das anders. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das Verbundene. Und ich habe auch Sachen erlebt. Ich sage, weißt du, ich würde gerne mit dir beten. Ja, ich halte nicht davon. Interessiert mich nicht. Ich bete einfach, muss bloß die 20 Sekunden deinen Mund halten, habe ich gesagt. Ja. Und ich habe erlebt, wo ich gucke dann hoch, da liefen so, und ich war ein Junge, die Tränen. Ich sage, warte mal, hast du gerade gesagt, du bist gechrist. Du hast dich von seiner Oma halt gebetet. Also erlebt man Sachen dann und dann kommt man ins Gespräch. So machst du einfach weiter. Und wir verschenken heute noch Bibeln, auch im Gefängnis. Ja, ich will bei Rahab das einfach abkürzen. Sie ist erwähnt im Stammbaum Jesu. Da sind nur wenige Frauen erwähnt. Und im Hebräerbuch. Als Vorbild für uns auch zum Glauben. Da war der Anfang gewesen, damals mit diesen Kundschaftern, wo sie gesagt hat, ich will einfach leben und nicht mit untergehen. Ich möchte uns Mut machen, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr Christen seid oder Jesus kennt, fangt einfach mit Jesus an. Oder geht auf andere zu und macht ihnen Mut. Ich erlebe es wirklich auch bei Gesprächen immer wieder. Ich bin jetzt Montag wieder im Jugendgefängnis. Ich würde euch einfach bitten, auch dafür mitzubeten. Das sind also immer zurzeit zwei große Gruppen von Jungs. Die sind eigentlich kaputt, muss ich wirklich sagen. Wir erleben also Sachen von 16-Jährigen, Abgang 4. Klasse, da ist das Leben schon zu Ende. Die haben keine Chance draußen. Wir haben zwar da auch ein schönes Netz aufgebaut, das ist anders, aber andererseits machen wir Mut auch ins Gespräch zu kommen mit Glauben. Wir bieten auch Gebete an. Weil ein schönes Beispiel noch zum Schluss. Einer der Jungs wird im August entlassen und sein größter Wunsch ist, Automechaniker, ein Mechatroniker zu werden. Autoschlosser, sag mal. Ohne Abschluss. Ich finde mal Autohaus, die welche nehmen Azubis ohne Abschluss. Wir haben ja einen Vereinsbus, der steht draußen, da kommt als Oelsnitz, Erzgebirge. Der Chef ist Christen, der nimmt jedes Jahr 1, 2 Azubis auf, die keine Chance sonst hätten. Ohne Abschluss. Sonst muss er 10. Klasse haben. Da hat er aber schon ein paar Azubis. Mann, sag ich, Thomas, hast du nicht noch ein paar Bekannte, die fromm sind, fromme Autohäuser? Gibt's ja gar nicht allzu viel. Hat er mir aber zwei, drei genannt und der nächste hat er auch schon, sagt er, ich habe dieser Seehaus, ist er bekannt hier in Heiner See. Ich habe ihn, der dort anfangen soll. Erstmal einer Versuch, kommt ja aus dem Gefängnis, ich weiß nicht, sag gut, Frank, kennst du noch welche? Da hat er mir dann noch zwei Stellen genannt, denen Rodewig habe ich keinen erreicht und dann Auerbach-Vogtland. Habe ich angerufen und Chef mit zwei Angestellten, sage ich, auf Gott, keine Zeit, ruf später an. Den kannte ich gar nicht und der kannte mich auch nicht. Später haben wir rausgestellt, sein Vater war Bleikreuz-Helfer im Kirchberg, Erzgebirg. Jedenfalls sagt er dann, hat er mit der zurückgerufen, sagt er, worum geht's denn? So, wisst ihr was? Ich habe einen Jungen im Gefängnis, der möchte gerne Azubi werden, Autoschosser. So, wisst ihr was? Ich bin Christ, ich habe dieser bewusst kein Azubi genommen und gesagt, Gott wird mir die Richtigen schenken. Das war das Richtige. Das Zweite ist, der soll nicht in Zwickau wieder wohnen, da kommt er nämlich her, dort war er Dealer gewesen, hat dort auch seine Straftaten begangen. Er möchte gerne irgendwo, wo er nicht so bekannt ist, in ein betreutes Wohnen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, jetzt gibt es da oben die neue Herzfabrik. Habt ihr davon gehört? Internet anstecken, Herzfabrik, Vogtland. Neue vogtländische Gemeinde. Eine Gemeinde gegründet worden, so ähnlich wie hier. Ich weiß nicht, wie lange es euch gibt. Ist auch egal. Ganz neu, vorwiegend für Menschen, die sind oft für Menschen, die von draußen kommen, draußen hieß, die also mit Gott noch nicht viel erlebt haben oder Gott noch gar nicht kennen. Und die haben von Tupper so ein Geschäftshaus gekauft. Und da fangen die im September betreutes Wohnen an. Wir wollten vor zwei Wochen hochfahren, damit wir das erstmal kennenlernen. Und die wollten ihn kennenlernen, es ging es schief, aber übernächste Woche fahren wir hoch. Das macht Gott. Und da bin ich auch dankbar, dass es Menschen gibt, die das kannten. Und so kann man auch rangehen, auch für euch, auch wenn er Menschen versucht, auf ein Stück zu begleiten. Man kann bewusst darum beten. Also ich weiß einfach nicht weiter. Ich mache es wirklich so. Und ich weiß schon viel, das muss ich einfach mal sagen. Aber ich weiß einfach keinen Rat mehr oder habe keine Idee. Aber kann es nicht einfach Türen öffnen. Und das erlebt mich immer noch. Und das ist für mich das Schöne, da wird man nicht alt, Daniel, weißt du? Nee, und wenn man da etwas ganz, das ist eine Faustregel, was man gerne macht, da hat man eh immer genügend Kraft und da wird man nicht alt dabei. Aber wie Gott immer auch heute noch Wunder tut. Wir hatten gerade, wir haben Donnerstag in der Gemeinde bei uns Bibelstunde vom Blauen Kreuz, in der Zeit kommen solide Jungs hin, also mit einer extremen Vergangenheit. Und wir leben in einer Zeit, wo wirklich eine Zukunftsangst auch herrscht. Da kommt ja ständig was Neues, wo man Angst hat. Na klar, Abi hat heute gewonnen und die haben erstmal gute Möglichkeiten weiterzukommen. Am Rande, aber viele haben einfach Angst. Ich habe gesagt, ich bin so Gott dankbar, auch meine Frau, dass wir keine Angst haben brauchen. Na klar, macht man sich Fragen und man betet drum. Aber wir gehen in eine sichere Zukunft. Also wenn ich das nicht hätte, dann würde ich aufgeben. Ja. Und das ist das Schöne für uns. Und das kann man anderen, die wirklich mutlos sind oder verzweifelt sind, auch sagen so. Ein Stück begleiten. Das heißt nicht, dass sie gleich die Angst verlieren, das weiß ich nicht. Aber man kann sagen, ich will gerne mit dir ein Stück gehen oder dich begleiten oder mit reinnehmen. Oder dass man sagt, komm mit in unseren Kreis, dass sie Menschen kennen, die mit dir diesen Weg gehen und dich begleiten, auch wenn das nicht gut geht. Ja, betet mit für unsere Arbeit. Wir fahren nach Pfingsten wieder 4 Tage nach Bertelsdorf, das ist bei Zittau, Herrnhut, in ein christliches Haus mit Jungs aus dem Gefängnis. Dürfen 6 mitkommen, mit Beamten, das ist für sie eine besondere Zeit. Am 5.5., wir kochen ja an der Jakobstraße Mittagessen 14-tägig. Ich weiß nicht, habt ihr am 5. Gottesdienst dann doch? Gut, da geht's nicht. Also am 5.5. kochen die Jungs aus dem Gefängnis. Das ist, man sagt heute, Projekt, das ist bundesweit einzigartig. Das wird im Ministerium beantragt. Seit 2 Jahren kommen die zu uns zum Kochen. In Abständen. Da ist natürlich Power. Also da gibt's dann 50 Kilo Kartoffeln mit Schälen, Gulasch und Rotkraut. Oder müssen eben 600 Knödel kneten, was weiß ich. Und der Koch, der uns dabei hilft, ist unser Goldi. Goldi hat 25 Jahre Gefängnis weg. Extremer Gewalttäter. Der hilft mit beim Kochen und leitet die Jungs an. Das ist 18 Jahre draußen. Da kann da gerne kommen. Da gibt es dann 480 bis 200 Leute, wurden gekocht. Das ist auch Erlebnis. Und das ist auch die einzige Möglichkeit. Die kommen ja sonst freiwillig nicht zum Gottesdienst. Da machen wir es eben über die Küche, von hinten rein. es ist auch einmal, das ist eine Möglichkeit, abgesehen, so mache ich es eigentlich immer, weil sie sonst vorne wollen sie nicht kommen. Es hat dann kocht mit in der Küche, das ist eine Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, und die sagen selber, dass die Leute sich bedanken bei ihnen. Und wir sitzen dann hinterher zusammen und trinken noch Kaffee gemeinsam, und die paar Schwestern aus der Gemeinde kochen dann, backen den Kuchen. Wir laden auch die Gemeinde dazu, ins Gespräch zu kommen. Man weiß ja oftmals mit Jungs aus dem Gefängnis nicht umzugehen. Das sind aber so wie wir. Da ist wohl manches schiefgelaufen im Leben. Aber das ist eine Möglichkeit. Also 5.5. kochen. Braucht er nicht, aber essen dann. Gut, ich denke, ich mache es ja einfach Schluss. Ich wünsche euch ganz Gottes Segen, also beten mit für unsere Arbeit. Wir wollen es ja gerne für euch tun. Und Irene und Mike würden mal kommen zum Zeugnis. Kannst du mal einladen. Ja, ist auch bewegend. Amen.